Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Heute sprechen wir nämlich über die 19. Folge der 4. Staffel Das Wunder im Deutschen. Und wenn ich wir sage, ihr kennt das Team schon, dann meine ich nicht nur mich, Uwe, sondern mit mir hier ist natürlich wie immer die Stefanie.
Hallo.
Der Pascal.
Hallo.
Und ein Christian hoffentlich.
Überlege ich mir noch.
Nee, hallo. Hi. Genau, die Staffel 4, Folge 19. Das Wunder im Englischen, The Prodigy. Drehbuch haben diesmal so ein paar Köche mit reingewirkt in die Suppe. Das war nämlich Brad Wright, der sich die Handlung überlegt hat. Joseph Malozzi und Paul Mully haben dann noch ein bisschen an der Handlung rumgeschraubt und ein Drehbuch daraus gemacht. Regie hat unser guter Peter DeLuise geführt. Und die Erstausstrahlung war am 2. Februar 2001 und im gleichen Jahr noch im Oktober, am 10.10.2001, wurde es dann in Deutschland ausgestrahlt. Das Ganze spielt auch in der Zeit 2001. Und bevor wir die Folge zerlegen, erstmal von Stefanie für euch eine Zusammenfassung.
Während einer Vorlesung an der Air Force Academy lernt Carter Jennifer Haley eine junge Kadettin kennen. Haley ist eine brillante Studentin, aber ist auch rechthaberisch, nachtragend und rebellisch. Und eine Konfrontation mit einem anderen Schüler führt beinahe zu ihrem Ausschluss von der Akademie. Carter erkennt jedoch ihre Brillanz und ihr Potenzial, eine echte Bereicherung für das Stargate Center zu werden und ist entschlossen, ihr einen Vorgeschmack auf ihre Zukunft zu geben. Sie arrangiert, dass Kadett Haley an der SG-1-Mission zu M4C-682 teilnimmt, einem Mond, der einen Gasriesen umkreist. Auf M4C-862 schließen sich Carter und Haley, O'Neill und Tiag an, die ein Team von Wissenschaftlern in einer außerweltlichen Forschungsbasis babysitten. Auf einem friedlichen Mond scheint es keine einheimische Bedrohung zu geben und die Wissenschaftler ärgern sich über die Einmischung des Militärs, besonders als sie auf eine außerirdische Lebensform stoßen, die aus reiner Energie besteht. Die winzigen fliegenden Wesen erscheinen als kleine, glühende Lichter und sind bei der ersten Begegnung völlig harmlos. Aber nachdem einer von ihnen gefangen genommen wurde, greifen hunderte von ihnen das Team an. Eine Bedrohung, die durch ihre Fähigkeit, durch feste Objekte hindurchzugehen, noch viel gefährlicher wird. Abgeschnitten vom Sternentor und umgeben von Wesen, die in der Lage sind, die Wände ihrer Forschungsstation zu durchdringen, kämpft das Team darum, den Grund für das aggressive Verhalten der Kreaturen herauszufinden und eine Möglichkeit zur Flucht zu finden. Ein behelfsmäßiges elektromagnetisches Feld ist ihr einziger Schutz gegen die glühenden Kreaturen und O'Neill muss sich auf die Restladung der Set-Pistole und das Ereignisfeld des Sternentores verlassen, um das Tor zu erreichen, das dem Team einen Weg nach Hause sichert.
Aber wo war denn jetzt Daniel? War das Team nicht auch mal vier Leute?
Ja, Daniel war mit in dieser Folge unterwegs. Der war kurzfristig tot, aber es wurde ihnen zu langweilig, das irgendwie onscreen zu zeigen. Also war er die Folge einfach offscreen tot.
Days since Daniel died. Zero.
Nein, Michael Shanks ist aus einem guten Grund nicht in der Folge. Der wurde nämlich rausgeschrieben, weil er eigentlich für diese Folge Regie führen sollte. Dann kam es aber zu Terminproblemen und die haben kurzfristig noch Peter DeLuise bekommen und Michael Shanks führt Regie in zwei Folgen. Doppelter Einsatz.
Hey Michael, in der Folge tauchst du nicht auf, weil du sollst da bitte Regie führen. Oder nicht?
Ja.
Und der hat dann während den Dreharbeiten sich halt um die schon Vorbereitung getroffen für seine Regiearbeit zu Doppelter Einsatz.
Ja, okay.
Ja, deswegen ist Michael Shanks in dieser Folge nicht dabei.
Genau.
Nur ausnahmsweise.
Ja, die wichtige Funktion, die er normalerweise an einer Stelle gehabt hätte, hat ja dann Haley, glaube ich, übernommen. Nämlich die Frage zu stellen, ob das okay ist, wenn man diese kleinen glühwürmischen Lebewesen gefangen hält, weil vielleicht tut denen das ja weh. Das wäre ja dann sonst eigentlich Daniels Aufgabe gewesen, mal noch die philosophische Frage zu stellen. Selbst wenn die keine Schmerzen spüren, vielleicht finden sie es ja trotzdem doof, eingefangen zu sein. Ja. Da haben wir eine neue Figur dafür introduced.
Warte 2.0. Letztlich.
Ja, dann ja doch nicht, ne?
Dann ja doch nicht, aber so von der Grundaufbau und wie sie vorgestellt wird und wie sie gezeigt wird, ist schon sehr eindeutig. Oh, jetzt fällt mir noch eine Star Trek-Referenz ein. Jetzt habe ich einen zwei. Mir leid.
Ja, ursprünglich hey, wollten sie gut. tatsächlich eine junge Carter irgendwie darstellen. Übrigens, teilweise sind deutsche Quellen, was die Übersetzung angeht, ein bisschen unglücklich. Denn in deutschen Quellen findet man den Hinweis, dass die Schauspielerin gecastet wurde, um eine junge Sam Carter zu spielen. Was dann so klingt wie, das sollte ursprüngliche Zeitreisegeschichte oder so werden. Wenn man dann das Original ja, sich anguckt, formuliert. Genau. Wenn man sich dann halt anguckt, wo sie die Informationen herhaben, da ist dann halt gesagt, dass die Figur wie eine junge Sam Carter sein sollte. Mhm. Und unter anderem Joe Malozzi hat das in seinem Blog dann auch erklärt. Der mit dieser Folge eher nicht so zufrieden war am Ende.
Was ich ganz verstehen kann. Ich fand es halt eine schöne Folge der Woche. Ich meine,
ich glaube, er war eigentlich einer von denen, die gerne gehabt hätten, dass Helly einfach eine sympathische junge Carter-Version ist, die dann toll hier mit ins Team bald reinkommen kann oder wie auch immer. Und also so wie ich seinen Blog lese, war er nicht so ganz happy damit, dass sie diese Figur so negativ dargestellt haben.
Ja. Kannte ich noch nicht mal. Sie war halt jung und vielleicht ein bisschen, ja, naiv ist das falsche Wort, aber es trifft es irgendwie trotzdem. Sie war halt noch unerfahren in ihrer Art. Ja, nervig auch, aber das kann sich ja legen. Und ich finde, ein Charakter, der Ecken und Kanten hat und sich dann entwickelt, besser als jemand, der direkt allglatt und super ist.
Und ganz ehrlich, ein bisschen vorlaut, klugscheißerig und mit dem Kopf durch die Wand. Ungefähr so stelle ich mir Sam Carter in dem Alter an der Akademie vor. Jetzt mal ganz ehrlich. Würde Sam Carter, ich meine, wir haben die Figur damals vorgestellt bekommen und es wurde in Universe auch gezeigt, dass die Männer sie als Frau gar nicht so ernst nehmen. Wenn wir das mal als Prämisse nehmen, auch für die Zeit, in der das Ganze gespielt hat, da muss die halt auch ein bisschen mit Ellenbogen da durchgegangen sein, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht so weit gekommen, egal wie smart sie ist. Also für mich passt das eigentlich sogar ganz gut. Hier ist es ja dann in der Folge eher so, dass Haley halt sogar so anstrengend ist, dass selbst Sam von ihr total angepisst irgendwann ist. Aber sie glaubt natürlich weiter an sie, ja.
Sam ist, glaube ich, am meisten angepisst, weil sie genau weiß, sie war auch so.
Das kann gut sein, ja. Das kann man zumindest mal so reininterpretieren.
Aber sie hat auch gute Seiten. Und ich fand, wie sie mit Tiag interagiert hat, fand ich ja fast schon,
Was? Man merkt bei ihr halt auch wirklich so in der Folge schon so ein bisschen, also es ist nicht Character Development, aber sie ist halt an der Akademie, sie ist da total unterfordert, sie ist einfach total smart und ihre Professorinnen, oder in dem Fall, wir haben, glaube ich, nur Professorinnen kennengelernt, nehmen sie nicht ernst. Und sie weiß es eigentlich besser, aber wenn sie das sagt, dann ist ja so ein Professor nur eingeschnappt und das pisst sie halt an. In dem Moment, wo Sam sie mit dem Stargate Center nimmt und auf die andere, auf den anderen Planeten, beziehungsweise auf den Mond, ist sie ein ganz anderer Mensch, weil da passiert endlich mal was Spannendes, was Neues, wo sie richtig begeistert sein kann und ich glaube, viele Leute kennen das, dass wenn du in der Schule oder in der Uni da sitzt und unterfordert bist, dass du dann halt einfach irgendwann selbst angepisst bist von der Situation und dich halt auch entsprechend so verhältst. Ne?
Das ist ein Dauerzustand bei mir.
du meinst, von Reizen überflutet, aber von den Anforderungen unterfordert.
Ja. Tolle Sache, sag ich dir. Nee, er es kennt. ADS ist da super. Tolle Sache.
Mich hat, was das Unterfordertsein angeht, eigentlich in der ersten Szene da, wo Sam in dem Vorlesungssaal sitzt, viel mehr irritiert, dass Haley da halt nach vorne kommt und halt sagt so, übrigens, da an der Tafel, das ist ein Fehler. Und dass der Typ, der da sitzt, sagt, kann ich mir nicht vorstellen. Meinetwegen. Den kennen wir nicht. Vielleicht ist der so. Aber dass Sam dann halt erstmal sich auf die Seite des Profs stellt, statt zuerst das zu tun, was sie dann erst tut, als Haley weg ist, sich mal rumzudrehen und zu sagen, wo denn? Das fand ich, also das hätte eher zu Sam, so wie wir sie kennen, gepasst, dass sie sagt, okay, zeig mir mal die Stelle.
Jein, ich glaube, das war Absicht von ihr so ein bisschen. Also sie wollte sich das schon angucken, aber sie wollte das jetzt nicht direkt offen vor allen Studis zugeben, weil das ist ja auch sowas wie Autorität, die du da haben musst als Dozent, gerade vor einer Air Force Academy.
Das kann natürlich sein.
Also du musst ja Autorität sagen, weil es eine Befehlskettenhierarchie gibt. Und da kann ich schon verstehen, dass sie dann erstmal sagt, ich will mir auch sicher sein, dass das ein Fehler war. Und dann nicht erst so ad hoc drauf gucken.
Ja, aber im Zweifel trotzdem mal sagen, welche Stelle meinst du denn? Also das hätte ich ja jetzt mindestens schon erwartet, irgendwo auf der Tafel ist ein Fehler, dann sag mir mal wo und dann gucke ich mir das auch mal an nochmal. Sie war da halt auch so ein bisschen für mein Gefühl zu sehr von oben herab. Ne?
Ja.
Aber ja, Details. Plot funktioniert nur, wenn Haley erstmal genervt weggeht.
Und Nasen bricht.
Und Nasen. Ja. Das war übrigens eine der mehreren Stellen in der Folge, wo sie nicht falsch übersetzt haben, aber aus she had a fight wurde im Deutschen sie hatte Streit. Und erst oder dann, also im ersten Moment denkst du so, ja, nur weil sie mit jemandem streitet, warum soll sie denn deswegen jetzt irgendwie hier die Akademie verlassen? Also, hä? Und später wird dann halt erwähnt, hat Nase gebrochen und da ist das mit dem Head of Fight im Englischen wenigstens ungenau genug, dass du dann halt dir das vorstellen kannst, okay, wenn der Streit, also wenn der Fight so sehr so war, dass sie da eventuell rausfliegt, dann war es wohl nicht nur verbal. Im Deutschen, sie hatten Streit, klingt, fand ich zu harmlos.
Ja,
Da sind mir in der Folge auch noch mal so ein paar Details aufgefallen, wo die Übersetzung so ein bisschen ungenau war. Kampf
wäre vielleicht zu hart gewesen und Handgreiflichkeit wäre zu lang für die Lippensynchron.
Ja, das ist ja sehr häufig das Problem. Das kann natürlich sein. Bin nur an zwei oder drei Stellen drüber gestolpert, wo Dinge in der Übersetzung. Also in dem Fall war es ja quasi zu exakt, während es im Englischen ein bisschen offener war für verschiedene Szenarien. Und es gab noch ein, zwei Stellen, wo ich das Gefühl hatte, das war jetzt irgendwie im Deutschen, hätte man schöner übersetzen können. Aber das ist natürlich immer aus der Perspektive von jemandem, der sich nicht drum kümmern muss, ob nachher die Luftmundbewegung noch passen. Das stimmt.
Was uns zu meinem Standardthema bringt.
Habe ich hier nicht eine schöne Brücke gebaut?
Ja, wollte ich auch schon bauen. Aber
muss ich an der Stelle noch mal erwähnen. Prodigy ist ja, kann man auf zwei Arten ins Deutsche übersetzen. Entweder Kind, Nachfahre, Nachkomme oder als Wunderkind. Und warum man sich dann entschieden hat, den Fokus an der Stelle weg von Lieutenant Haley, was ja irgendwie so der relevante Punkt hier eigentlich war, und mehr auf die Aliens zu legen in der deutschen Übersetzung, ist mir völlig unklar.
Also, man muss ihn zugute halten, dieser Titel spoilert ausnahmsweise mal auch gar nicht. Weil er hat mit der Folge ja eigentlich effektiv wirklich gar nichts
zu tun. Das kommt noch dazu. So, also, die ist es noch nicht mal so, dass die Aliens irgendwie als Wunder beschrieben werden oder so. Also ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass irgendeiner wahrscheinlich das Wunderkind als Titel vorgeschlagen hat und dann irgendein Mensch so Last-Minute-mäßig gesagt hat, der nur fürs Marketing zuständig war, ja, das Wunderkind ist als Titel zu lang für die Folge. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es in der Folge geht, aber das müssen wir kürzen. Lass einfach nur Wunder draus machen, das ist genauso relevant.
Macht die Schmerzen nicht besser. Aber gut.
Ja. Übrigens, also, dass die Folge besser Wunderkind als das Wunder geheißen hätte, ist in dem Fall offensichtlich, so offensichtlich, dass das sogar im Stargate-Wiki schon drin stand. Also da hat selbst jemand, der im Stargate-Wiki Goofs erwähnt hat. Normalerweise steht nur, ja, das hier war der deutsche, das hier war der englische Titel und das hier wäre der deutsche gewesen. Und diesmal so, ja, eigentlich müsste es Wunderkind sein, aber irgendwie ist es nur das Wunder.
Random Zwischenfrage, wo ist eigentlich Peter DeLuise? Ich habe ihn nicht gesehen.
Der ist bei dem Schnitt wahrscheinlich rausgeflogen. Er hat auch nicht in den Audiokommentaren nichts dazu gesagt.
Ja, ich habe ihn gesucht. Paul Mulli habe ich natürlich gefunden, aber
ja, den haben wir gesehen. Aber Peter DeLuise kam in der Folge mal nicht vor.
Okay, dann habe ich gut genug gesagt.
Sie hatten schon zwei andere Cameos drin, vielleicht wollten sie es auch nicht übertreiben.
Ja.
Ja, auch unfreiwillige Cameos, ne?
Also einer hier von Paul Mulli ist natürlich, so wie ich es verstanden habe, hatten sie da einfach eine Wand voller Bilder und er dachte, er ist dann eins davon und nee?
Nope. Als wir in das Büro von dem General von diesem Science Center gehen, steht da ein Bild auf dem
Ja, Jason. Ja, genau.
Er ist, ja, aber nur eins, genau eins. Das ist er als junger General.
Ja, ja, aber dahinter an der Wand hängen noch ein paar andere Bilder.
Ja, da gibt es bestimmt noch welche dabei,
genau.
die wir nicht erkennen.
Ja, nee, und ursprünglich war die Idee, dass Paul Mully dort auch hängt. Und dann haben sie sich wohl beim Dreh entschieden, nö, wir stellen ihn da vorne hin. Und das hat Paul Mully gar nicht gewusst. Es war nicht, aus seiner Sicht nicht geplant, dass er so präsent erkennbar ist.
Ja, das war wahrscheinlich auch wahrscheinlich eine Idee von Peter DeLuise.
Ist möglich.
Der Neffe von General Kerrigan.
Genau.
Der war während dem Dreh dieser Folge übrigens krank. Der hatte Fieber und hat das trotzdem dann durchgezogen. Merkt man nicht, muss ich sagen.
Don't work
and gut überspielt.
Nicht zum Nachmachen empfohlen. Aber gut.
Ja, dann gibt's ja noch den zweiten, in Anführungszeichen, Cameo. Da gibt's ja den Typen, der neben Jennifer Haley sitzt in der Vorlesung. In
der dann die Frage stellt.
Der die Frage stellt, wie 10 Dimensionen. Und das fanden auch die Autoren und Regisseure dieser Folge total witzig. Und das war halt der persönliche Assistent irgendwie von Michael Greenberg und Richard Dean Anderson, dem sie da dann halt diese eine Zeile gegeben haben. Und offensichtlich ist es wirklich so Praktikant-Live, weil die fanden es dann auch in den Audiokommentaren sehr witzig zu erwähnen, dass sie nur um ihn zu piesacken diese Szene halt auch 1000 Mal gedreht haben.
Der ist so, glaube ich, ab Staffel 6, also jetzt wird er auch schon erwähnt auf IMDb, dass er da mitgewirkt hat, aber der ist dann für die Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Hier, glaube ich, bei meinen handschriftlichen Notizen. Der ist dann für die Special Features auf den DVDs zuständig.
Ach so.
Ja, der macht dann diese kleinen Interview-Videos und sowas. Und das, ja, cool. Das ist dann seine Aufgabe so in den späteren Staffeln 6, 7, 5, 6, 7 oder so. Cool. Yvonne Bartok heißt der Mann. Falls du es vorhin nicht erwähnt hast, tut mir leid.
Nee, hatte ich noch nicht. Ich hatte nur gesagt, der Typ, der da saß, ja. Mhm. Die, muss man den Kindern von heute jetzt noch erklären, dass bevor man Dinge im Internet gestreamt hat und Film und Serie noch auf so kleinen silbernen Scheiben gekauft hat, dass der restliche Platz auf den Dingern dann oft noch mit so lustigen Extra-Inhalten gefüllt war? Das ist einer der vielen Gründe, warum so eine DVD-Sammlung mehr wert ist als ein Netflix-Abo für seine Lieblingsserie. Mhm.
Bonusmaterial.
Ja. Macht, glaub ich, sonst, glaube ich, nur ein Streamingdienst zu Disney macht das so, dass sie Bonusmaterial online stellen, alle anderen.
Also die Audiokommentare, die, über die wir hier reden, die sind halt dort auch drauf. Die kriegst du, glaube ich, beim Streaming auch nirgends. Ich tanze mal um den Elefanten im Raum noch etwas herum. Besondere Dinge wie in genau diesem Bonusmaterial, das landet dann vielleicht dann auch noch mal in diesem Audiokommentar. Das landet dann vielleicht mal noch irgendwo auf YouTube. Aber wenn du das Ganze halt im Streamingdienst guckst, da hast du keine Chance, das mitzunehmen. Ja.
Obwohl es das wirklich wert wäre. Aber um das von so abzulenken, es gab ja noch einen anderen Cameo. Cameo. So ganz am Anfang der Folge.
Ja. Den General?
Mhm. Genau. Da hat man den Chef persönlich eingeflogen. Hm? War er wahrscheinlich nicht eingeflogen.
Naja,
wahrscheinlich hat er das Set an dem Tag einfach besucht.
Naja, Stefanie?
Ja, die haben ja mit der Air Force zusammengearbeitet und er war an dem Tag gerade da und dann durfte er auch vor die Kamera. Und Richard Dean Anderson hat ihn dann gefragt, Moment, wo habe ich es aufgeschrieben, ich habe einfach zu viele Notizen, ernsthaft.
Du weißt schon, dass das ist den Running Joke eigentlich nur unterstreicht. Wenn du dich jetzt schon beschwerst, dass es zu viele Notizen sind.
Moment, ich habe es irgendwo, ich will es nur nicht falsch.
Bis du es gefunden hast, ich erkläre
gerade. Ah ja, ich habe es gefunden.
Okay.
Richard Dean Anderson hat ihn dann gefragt, ob es wirklich solche Colonels wie ihn gibt bei der Air Force, die sich so verhalten wie
O'Neill.
Ja. Und der General Ryan hat dann gemeint, ja, und schlimmer.
Und schlimmer?
Und schlimmer. Egal in welche Richtung, das hat er offen gelassen. War nur ja und schlimmer. Mhm.
Also ich fand das, wenn du die Folge guckst, dann weißt du das ja nicht. Aber genau, der General Michael E. Ryan, der hier den Chef der US Air Force spielt.
Stabschef,
der dann auch direkt zum zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika reportet. Ich fand das sehr witzig, als, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wer es war, einer von den dreien in den Audiokommentaren hat das dann genauso vorgetragen, wie er ihn anreden würde und hat gesagt, das muss man auch immer genauso sagen und so betonen, sonst wird er echt ungehalten.
Ja, und nur ansprechen, wenn man von ihm angesprochen wird, aber ihn nicht selbst ansprechen.
Ja, ja, da habe ich mich schon gefragt, ob sie da so ein bisschen übertrieben haben, weil so als Non-Military People sollte das ja nicht so ein Problem sein, aber wer weiß, vielleicht hat der Mann das auch einfach verinnerlicht als Konzept, ne?
Oder absichtlich so gemacht, damit sie ein bisschen getriezt werden.
Es kann natürlich auch sein, dass er da dann halt auch so mit dem Klischee gespielt hat. Ja, und dann haben sie dann erwähnt, also selbst Donis Davis war wohl total nervös, weil während des Koreakrieges war er halt auch in der Air Force und da war der Mann wohl auch schon irgendwie, glaube ich, im Amt, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hat er gemeint, er war sehr intimidated, auf Deutsch.
Eingeschüchtert
von der Präsenz dieses Mannes und natürlich auch vom Rang. Wenn du selbst natürlich von der Air Force kommst, auch wenn du jetzt dann Schauspieler bist, ist es natürlich schon ein besonderer Moment, wenn dann so jemand plötzlich vor dir steht. Ja. Ja, und Richard Dean Anderson, haben sie irgendeinen Kommentar gesagt, er war halt Richard Dean Anderson. So. Ja. Er fand das schon auch beeindruckend, aber ja.
Er war er selbst.
Nee, nicht, genau. Dass MacGyver jetzt zu sehr beeindrucken würde.
Ja, dann haben wir die SchauspielerInnen-Riege fast durch. Eine Sache wäre noch erwähnenswert, nämlich, dass Jennifer Haley ursprünglich Jennifer Halley heißen sollte, was ganz einfach daher kommt, dass die Schauspielerin, die dafür vorgesehen hat, Jennifer Halley hieß. Und dann hat Paul Mully gesagt, ja, die können wir nicht genauso nennen und hat die Figur in Haley umbenannt mit dem Nachnamen. Und danach wurde sie dann neu besetzt mit Elizabeth Rosen. Ja, und Jennifer Halley, die Schauspielerin, die werden wir in der nächsten Staffel dann noch kennenlernen. Ja, also.
Nein, die waren nicht dafür vorgesehen für die Rolle. Die hatten beide für die Rolle vorgesprochen, aber
Rosen?
Elizabeth Rosen wurde dann genommen und nicht Jennifer Halley.
Ja, ja, aber im Skript stand halt schon Jennifer Halley, ja, als Name.
Aber den Namen haben sie dann trotzdem geändert.
Genau, ja.
Das ist doch auch witzig, wenn du für eine Rolle vorsprichst, die genauso heißt wie du.
Weiß ich nicht. Müsstest du jetzt den Herrn Michael Ryan fragen, wie er das so findet?
Land ist das so genauso passiert. Also eher umgekehrt, weil sie den Charakter nie benannt haben, sondern gesagt haben, generischer Stargate-Techniker. Und dann sollte Elizabeth Rear ihn mal anreden mit Namen und hat dann einfach Chuck gesagt, so wie der Schauspieler heißt. Und seitdem hieß er halt Chuck.
Ja, natürlich.
Ich meine, ja.
Und hier unser lieber, wie ist er, Robert Vogel?
Robert Vogel, ja.
Robert Vogel, der eigentlich, also der hatte einen Namen, aber Michael Shanks hat dann halt vergessen, wie die Figur heißt und hat ihn dann halt einfach mit Dr. Vogel oder so angesprochen. Ja.
Und dann hat sich das erledigt.
Genau. Plötzlich bist du eine Figur in Universe, ja. Mhm. Aber es also ist tatsächlich die erste Folge, bitte?
Da würden wir uns aber jetzt auch nicht beschweren, wenn das uns passieren würde.
Wäre sehr traurig. Ich würde da sofort, also nee, geht gar nicht. wir hatten eben erwähnt, dass Daniel nicht vorkommt, aber wir hatten, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass es die erste Folge überhaupt dieses Serienuniversums ist, in der er nicht vorkommt. Und nicht, weil er tot ist.
Tja, ja. Das erklärt auch, warum dann O'Neill ausnahmsweise in die Verlegenheit kommt, ein DHD zu bedienen, ne?
Ja, stimmt.
Die haben kleine Tapes auf die Buttons gemacht, die er drücken soll, damit er weiß, was er.
Weil sie genau wissen, dass die Nerds zu Hause sitzen und sich beschweren, wenn das nicht die richtigen Symbole sind, um die Erde anzuwählen.
Ja,
weil
er musste ja vorher noch nie wirklich das DHD anwählen. Das macht ja immer jemand anders.
Ja.
Peace.
Und der die Person, die aus dem Gebäude rausrennt zum Sternentor hin, das ist nicht Richard Dean Anderson, das ist Bill Nicolai, sein Renndubel?
Running Double.
Stand-in hätte ich jetzt gesagt, aber ja.
Na, sie haben der Regisseur.
Ist ja
Seiler. Sie haben im Audiokommentar haben sie das tatsächlich als Running Double bezeichnet. Sie haben halt jemanden gebraucht, der gut rennen kann und dann halt aussieht wie er.
Seiler ist sein Stand-in für Dinge, für selbst kaputt zu gehen. Stand-in ist heutzutage aber bei den aktuellen Serien oft aber auch jemand, der einfach da steht,
ja,
in der
Schauspieler keinen Bock hat. Ja, das ist auch Seiler für ihn.
Das ist auch Seiler für ihn. Okay, ja. Dann habe ich nichts gesagt. Schweige ich und genieße.
Ich befürchte, dass unser Stunt Director inzwischen auch eine zu hohe Gehaltsklasse hat, als dass man den für eine Szene nimmt, wo er nur rennen muss. Dann nimmt man dann irgendeinen anderen extra, der noch keinen Namen hat.
Und hofft, dass das Bild so verwaschen ist, dass keiner bemerkt.
Ja. Funktioniert ja offensichtlich.
Nee, wir haben es hier gefunden.
Wofür? Ja. Also, nee, was heißt gefunden? Ich hätte es, wenn ich es nicht gelesen oder gehört hätte, es wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Also, mir ist noch nie aufgefallen, wenn irgendwo ein Stunt-Double übernommen hat, durch bloßes Hingucken. Da muss man mich schon drauf stoßen. Und dann fällt es mir vielleicht auf, dass da das Stunt-Double nicht genauso aussieht wie die Originalfigur. Aber so beim Gucken fällt mir sowas echt nie auf.
Also ich sehe das irgendwie mal.
Ich meine, der Winkel von der Kamera ist ja auch von oben drauf. Nicht so, dass du da viel erkennen könntest vom Gesicht oder
schon
so.
Gar nicht in der Auflösung von damals, ja.
Das ist ein anderes Problem.
Was man in der Auflösung von damals aber erkennen kann, ist, als Haley mit Carter auf den Mond kommt durch das Gate und O'Neill sie in wunderschöner Richard Dean Anderson darf improvisieren Art begrüßt.
Oh ja, der Rücken, die Knie.
Ja, Colonel, wie geht es Ihnen? Ah ja, mein Rücken und die Knie, Sie wissen schon. Ne? Ja, und dann stellt Sam ja dann Jennifer vor und O'Neill hat eine Sonnenbrille an. Und sie erwähnen in den Audiokommentaren sogar, dass das halt echt immer so ein bisschen pain in the ass ist, wenn einer so eine Sonnenbrille trägt, weil du aufpassen musst, dass der Winkel so ist, dass du. Also erstens muss der Winkel so sein, dass du keine Staff-Leute siehst. Und zweitens bedeutet das, die Figuren, die gerade nicht im Kameraausschnitt sind, müssen trotzdem weiter spielen. Weil man sieht sie ja in der Reflexion. Und obwohl ihnen das alles bewusst ist, haben sie es verkackt und man sieht die Füße von, ich glaube, einem Kameramann. Also die stehen eigentlich nur zu dritt da, aber man sieht halt in O'Neills Reflexion halt Jennifer, Sam und ein paar Füße, die nicht seine sind.
Ja. Haben Sie nicht auch erwähnt, Sie sprühen die Brille manchmal ein, damit es besser
ja,
ist?
Ja, genau. Also manchmal wird die Brille dann extra irgendwie noch mit schwarzer Farbe. Dann sieht der Schauspieler dann wahrscheinlich auch nichts mehr durch die Sonnenbrille. Aber wenigstens reflektiert es halt nicht blöd.
Ja, it's the bane of existence.
Ja. Naja.
Die Audiokommentare mit Peter DeLuise sind immer gut.
Ja, auf jeden Fall.
Haben Sie den Van erwähnt?
Nein, glaube ich nicht. Wieso?
Also, anscheinend passen Minivans durch Stargate.
Ja, in der Szene ist irgendwie einiges schiefgegangen beim, in der Folge ist einiges schiefgegangen beim Außenfilm. Mhm. Außendreh, Herrgott nochmal.
Ja. Also, als sie diese Leuchtpunkte zum ersten Mal so richtig finden, die Wissenschaftler, da gucken die ja zu dritt in die Kamera. So mitten in diesem Waldstück. Und dann sieht man so zwischen dem Gestrüpp hinten, aus unserer Perspektive hinten rechts in der Kamera einen Van vorbeifahren. Also wirklich auch fahren, nicht nur stehen, sondern der fährt einfach durchs Bild.
Oh. Also stehen würde ich ja noch sagen, ja gut, das ist der Van, mit dem sie hier Equipment rumgekarrt haben vielleicht. Weil dass der durchs Gate passt mit 6 Meter Innendurchmesser eines Stargates, sehe ich noch ein.
Gerade so vielleicht, oder man kann ein paar Teile abnehmen, dann passt es oder sowas, oder irgendwie.
Ne, ist ja, aber
ist weit das wäre doch viel, die viel bessere Vorbereitungsart auf einem fremden Planeten.
Einfach immer mit so einem Van da durch. Ja, aber 6 Meter Innendurchmesser, also das geht schon.
Ja, nur, brauchst du ja noch eine passende Straße dazu, damit er auch ruckelfrei fährt. Ne?
Ja, dann halt ein Jeep, das wäre auch okay. Nee, aber dass der da im Hintergrund fährt, wäre natürlich schon die Frage, wer fährt ihn. Ne?
Ja. Wäre besser.
Du meinst, Du meinst, ja, weil wenn wir schon unsere Atmosphäre verpesten, müssen wir das nicht auch noch auf anderen Planeten tun?
Nein,
sag das nicht den Dieselgeneratoren dort.
Dann hast du nicht das Problem, dass dir dass du keinen Treibstoff mehr hast unterwegs.
Genau. Die Frage wollte ich sowieso stellen. Warum zum Fuck haben die auf diesen riesigen Dingen keine Solarzellen drauf, zumindest für so ein bisschen Basic-Strom zu haben und einen Generator, der irgendwie ein paar Meter weg ist? Warum? Das ist die Air Force, die haben Geld zum... Naja, die haben genug Geld.
War das für sowas schon üblich vor 23 Jahren? In real life?
Schon.
Okay.
Das ist also, nur so ein Gag in der Öffentlichkeit, dass das ja was ganz Modernes ist.
Ja, nicht, dass es was Modernes ist, aber in der Qualität, wie wir sie heute haben. Also in meiner Erinnerung war in meiner Teenagerzeit Solarzellen was, du kannst einen Solarpark bauen, ja, aber irgendwie auf einem Garagendach irgendwie ein paar Paneele drauf machen, hat keiner gemacht, weil lohnt nicht. Und Solarzellen hattest du damals schon so für Camping oder so, aber halt mit ganz wenig Output. Irgendwie auf großen Gebäuden damals, weiß ich gar nicht, ob es das dann schon...
Das war viel Lobby. Das war sehr viel Lobby.
Ich meine jetzt tatsächlich...
Aber die haben Solarpaneele im Lager stehen.
Auf dem Planeten jetzt hier? Also auf dem Mond? Mhm. Ja, vielleicht haben sie ja doch ein paar, um dort die... Vielleicht sind die Generatoren nur, wenn sie extra Power brauchen.
Aber um ein Magnetfeld zu erzeugen, braucht man jetzt nicht irgendwie einen Generator. So riesig, oder?
Nee, aber was auch immer sie dort sonst noch so ein Equipment vielleicht haben, dass sie dann ja, nachts das, zum Beispiel...
Das schon. Also, ja, nee, ich sehe ein, dass man den zusätzlich da hat für Dinge und für Nacht und bla. Also so ist ja nicht, aber als einzige Quelle finde ich es bei relativ unbegrenzten Ressourcen ein bisschen fahrlässig zumindest.
Ja, was ist hier Amerika? Sprit ist billig, Öl ist billig.
Die Air Force weiß das besser.
Meinst du? Ja. Mhm. Mit was fährt eigentlich so ein MARP? Das fährt relativ geräuschlos. Das dürfte elektrisch fahren.
Das klingt sehr
elektrisch. Würde ich auch vermuten, ne? Ja.
Da haben sie es schon richtig gemacht.
Das haben wir sogar noch nicht gesehen. Das sehen wir in zwei Folgen. Dass die MAPS ja eigene Akkus haben.
Inzwischen sollten sie eigentlich aber auch im Stand der Technik sind, dass sie so ein MALP einfach mit einer Energiezelle aus einer Schabwaffe betreiben, oder?
Das habe ich mich übrigens jetzt auch noch gefragt. Lagen noch genug Waffen dort rum. Wieso haben sie die nicht angeschlossen?
Da wäre auch genug Power dafür da.
Mhm. Also Haley hat das sogar vorgeschlagen, um zur ersten Star Trek-Referenz zu kommen. Wieso schießt mir nicht ein bisschen Phasern da drauf, einfach ein bisschen so drumrum?
Ach stimmt, Haley hat eine Star Trek-Referenz gemacht, ja.
Sie hat noch eine zweite gemacht, komme ich nachher noch zu. Also von daher kann ich nichts für. Das, im Deutschen und im Englischen ist das übrigens richtig gemacht. Ja. Naja, hat wohl plottechnisch nicht gepasst oder so.
Aber ich meine, das hat ja Tradition in Stargate, dass unsere real existierende Popkultur dort auf jeden Fall auch existiert. Und ich erinnere nur an einen Tiag, der ist total Fanat in Star Wars ist. Und das natürlich, wenn...
Noch Fanat in Star Wars sein wird.
Geworden werden sein wird, ja. Irgendwie. Aber wenn du dann natürlich jemanden, eine junge Kadettin, die sich für Physik interessiert, natürlich ist das Erste, was ihr in den Kopf kommt bei Energiewaffen, Phaser, klar. Das ergibt total Sinn.
Hatten die erst danach erwähnt, dass es Zed heißt, oder hat sie sich das einfach nicht gemerkt, wo sie doch so intelligent ist?
Das war ja einfach egal.
Ja.
Wahrscheinlich hat sie Tiak gefragt, wie es heißt. Tiak hat den gesamten Namen genannt und sie hat entschieden, nee, Phaser.
Würde ich sagen. Verdammt. Zu Haley, wenn wir jetzt schon dabei sind bei Haley, dann noch die anderen Sachen. Zweite Star Trek-Referenz ist die Brille, die sie trägt. In diesem Experimentierraum. Das ist eine Brille, die mich sehr massiv an Spock erinnert hat. Sowohl bei Strange New Worlds später, als auch in der Originalserie, da trägt er auch so rote Brillen. Ist nicht exakt, die hat noch eine weiße Umrandung gehabt. Die ist jetzt nur pur rot, aber auch exakt ähnliche Ausmaße direkt im Gesicht.
Hat die eine Filterbrille mit rotem Glas getragen? Ja. Während Laser. Sie mit einem grünen Laser hantiert?
Genau. Das ist richtig okay. So.
Was? Das ist richtig so?
Mhm. Ja. Bei Arbeit mit grünen Lasern. Also eine rote Brille schützt. die grünen Gläser lassen das grüne Licht durch und rote Gläser lassen rotes Licht durch, aber
jetzt,
nicht
grünes. Jetzt, wo du sagst, ergibt Sinn, ja.
Und deswegen, rote Gläser sind daher für grüne Laser, obwohl bernsteinfarbene oder braune Gläser noch besser wären.
Hm. Ja, ja, ja. Okay, ja, das war gerade doof von mir.
Gibt Sinn, ne? Und die andere Referenz ist, wenn ihr das mal im Pad weiter runter scrollt, habt ihr ein Bild eingefügt. Beschreibe es auch gleich. Für die Zuhörenden, ich habe ein Meme eingestellt von Bart Simpson, der an die Tafel schreibt, I will not play golf through the Stargate. Und warum? Wenn ihr euch das Ganze mal nochmal genauer anhört, wie Haley im Deutschen synchronisiert ist, ist das Sandra Schwittau. Das ist die Synchronsprecherin von Nancy Cartwright und das ist Bart Simpson.
Alter, und ich dachte die ganze Zeit, die Stimme kommt mir bekannt vor, aber ich wäre im Leben nicht auf Bart gekommen, ohne nachzugucken. Mhm.
Bitte. Und jetzt, das geht nie wieder aus dem Kopf, kann ich euch versprechen. Jetzt sind die ganze Zeit Bart, das ist jetzt durch. Also, ja. Kann man nichts machen. Sie ist aber auch gleichzeitig die Synchronsprecherin von Claudia Black, nicht in Stargate, aber in Farscape. Und bei uns sehen wir sie dann irgendwann in der 9. Staffel als Valar.
Sie hat offensichtlich eine sehr wandelbare Stimme.
Definitiv.
Also spätestens bei Valar würde ich mal behaupten, das klingt nicht wie Bart.
Nee, wie gesagt, sie spricht ja auch Valar dann nachher in Stargate nicht.
Ach so, stimmt, ja, erst falsche Serie. Ja, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, weil Farscape habe ich, glaube ich, also irgendwann in der Jugend im Fernsehen mal auf Deutsch geguckt, aber als ich dies zuletzt geguckt habe, habe ich es auf Englisch geguckt, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wie sie da im Deutschen klingt. Hm. Übrigens, war das als Nerd-In-Joke gedacht, dass mitunter das Erste, was Jennifer sagt, wenn sie auf diesem Mond landet, ist, sieht ja hier aus wie zu Hause. In Gedanken habe ich den Satz natürlich in Vancouver vervollständigt.
Ja, glaub schon, dass das ein bisschen als Joke gemeint war.
Ich meine, natürlich ergibt es auch In-Universe-Sinn, dass Sam dann halt auch mal nochmal erklärt, naja, wenn es irgendwo, wenn der Planet für uns belebbar und bewohnbar sein soll, dann muss es da Sauerstoff in der Atmosphäre und Gasgemisch muss ähnlich sein in der Luft wie auf der Erde und natürlich ist das dann halt auch Pflanzenwachstum wie bei uns, aber das ist natürlich alles ein bisschen handwavy, dass das nachher dann trotzdem wirklich genau so aussieht wie bei uns in den Wäldern. Mhm. Deswegen, also fand ich schön. Auch wenn das Stargate an der Stelle irgendwie so eine kleine Fehlfunktion erstmal hatte. Wobei, wer weiß, vielleicht war das auch Absicht. Also war mir neu, dass das Stargate die einzelnen Objekte, die es durchschickt, räumlich an verschiedener Stelle auf der anderen Seite wieder rauslassen kann. Weil als sie durchgehen, steht Haley halt rechts von Sam und als sie rauskommen, stehen sie andersrum. Also keine Ahnung, was da im Musterpuffer des Stargates schiefgegangen ist, aber das Gate muss wohl entschieden haben, nee, andersrum geht besser.
Vielleicht ein neues Modul?
Ja, vielleicht ist das aber auch wirklich, vielleicht ist es Zufall, dass ansonsten die Leute immer in der Aufstellung rauskommen, wie sie reingehen, ne? Vielleicht werden die da random platziert eigentlich.
Nee, der Heisenberg-Kompensator hat nicht funktioniert. Sie wussten nur, die schicken was.
Vorsicht, Stefanie zählt mit, das sind jetzt dann drei. Oder zählen die ersten beiden nicht, weil Haley?
Also da konnte ich nun wirklich nichts für, dass Haley das gemacht hat.
Vielleicht ist es auch, weil es ein Mond ist. Wir haben unsere erste Kombination mit einem M, nicht mit einem P.
Das ist richtig, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das das erste Mal ist.
Ja.
Weil P stand für Planet und M steht für Mond. Jedenfalls ursprünglich. Mhm. Aber das wurde dann später geändert, sodass P für Planeten der Milchstraße und M für Planeten der Pegasus-Galaxie genommen wurden.
Mussten sie dann die ganzen Monde renamen?
Da gab es nicht so viele. Vielleicht haben sie es genauso entschieden, wie sie Pluto degradiert haben.
als Haley gesagt hat, was, wir sind hier auf einem fremden Mond irgendwo anders und hier sind Wälder, hätte er eigentlich auch Sam antworten können, ja, ist wie auf Endor, hast du das nicht gesehen? Mond mit Wald. Um einfach jetzt den Bogen zu dem anderen mit Star noch zu schlagen.
Es gibt in der Pegasus-Galaxie zwei Ausnahmen, wo die Planetenbezeichnungen auch ein P haben. Und ab und zu gibt es auch noch mal ein K, aber wie sie da drauf gekommen sind, wer weiß.
Da müsst ihr dann später noch mal einschalten, wenn ihr bei Atlantis.
Das K steht für Asteroid.
Ja, genau.
Ich dachte jetzt, McKay hätte einen Planeten nach Carter benennen wollen und durfte aber nicht 10 nehmen.
Oh Gott.
Gut, lassen wir das.
Ja. Im Audiokommentar loben sie sich auch noch so ein bisschen selbst dafür, dass in dieser Vorlesungsszene am Anfang an der Tafel, dass das alles echte Physik ist und dass sie das alles sehr fleißig aus einem Textbook abgeschrieben haben und einen anderthalben Tag irgendwie mit mehreren Leuten recherchiert haben, um das so zusammenzubekommen, dass das tatsächlich Formeln sind, die zu dem Thema gehören, über das da gesprochen wird, was sie im Audiokommentar geflissentlich unterschlagen ist, dass da halt auch Bullshit steht, weil sie mehrfach Klammern aufmachen, die sie nicht schließen und solche Späße. Also selbst wenn du nicht weißt, was die Formeln tun, wenn du weißt, wie üblicherweise Formeln aussehen, da passen Dinge nicht zusammen.
Naja, wer tut das nicht in analoger Form? Also der Texteditor macht das ja mittlerweile automatisch, aber...
Achso, meinst du, wenn man auf Papier macht, aber im Kopf halt noch die Autovervollständigung deines Editors erwartest? Ja. Ja, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass das, was da an der Tafel steht, halt tatsächlich irgendwie aktueller Stand der Wissenschaft damals war und dass das alles irgendwie Sinn ergibt und zum Thema passt.
Ja, gibt es.
Der Physik findet sich im Science Center in Vancouver.
Auch sehr cool, passt ja dann. Großen Auditorium.
Aber das Air Force Academy Gebäude, das haben wir in Staffel 2 schon zweimal gesehen. Einmal war es in Freund und Feind und einmal in die Tok'ra Teil 2 und da war es ein Krankenhaus.
Ich dachte gerade, du meinst, wir haben die Akademie schon mal gesehen. Du meinst das Gebäude, das war hier als Akademie.
Ja.
Ich habe gerade kurz gebraucht, um das zu parsen, weil der Satz quasi das Gegenteil von dem ausgesagt hat, was ich gerade gedacht habe, was du sagen willst. Und, warte, was?
Halt so und wir lernen endlich Dr. Lee kennen.
Stimmt, ja, Bill ist da.
Der wird uns auch noch eine Weile begleiten.
Der große Warcraft-Fan.
Ja. Aber es dauert eine ganze Weile, bis wir ihn wiedersehen.
Ich finde es aber gut, dass sie an der Stelle nochmal neue so Hintergrundcharaktere einführen, die dann auch konsistent immer wieder vorkommen, weil das ist tatsächlich auch was Stargate einfach cool macht an der Stelle, dass du halt nicht immer nur was auch immer für Extras halt an dem Tag gerade am Set hattest rumstehen, sondern halt auch wirklich eigene Charaktere, die dann in genug Folgen vorkommen, um nochmal eine eigene Story zu haben.
Es gibt ja auch total Sinn, dass sie natürlich nicht nur militärisch unterwegs sind, sondern wir wissen ja, dass da auch sehr viel Forschung und Wissenschaft betrieben wird. Wenn wir da keine wiederkehrenden Charaktere bekommen würden, wäre das ja irgendwie auch quatschig.
Ja.
Womit sie beim Dreh echt Probleme hatten, war, dass sie keine physische Repräsentation irgendwie im Raum hatten für die glühwürmischen Viecher. Was natürlich auch schwierig gewesen wäre. Bob.
Wenn nur eins da war.
Wenn nur eins da war, hieß es Bob. Ja, ja. Generell, wenn von irgendwas nur eins da ist, dann heißt es immer Bob. Ja, also es gibt sogar die eine Szene, wo, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie er heißt, der eine Wissenschaftler dann so Ding vor, das fliegt ihm aufs Gesicht zu und er muss dann deswegen halt quasi draufschielen. Also wenn du einen Finger anguckst und führst ihn zur Nase, dann kreuzen sich die Blickrichtung deiner Augen halt irgendwann. Und das musste er halt künstlich, also er muss halt künstlich schielen, um so zu tun, als hätte er irgendwas, auf das er guckt, was direkt vor seiner Nase ist. Und das gleiche Problem hatten sie natürlich auch draußen, als die Dinger um sie rumgeflogen sind, später als sie dann auch attackiert wurden, dass sie natürlich irgendwie simulieren mussten, dass da irgendwas passiert. Die Schauspielenden haben das halt einfach irgendwie dargestellt und im CGI wurde dann nachher das dann halt passend gemacht. Weil fliegende kleine Glühdinger irgendwie, die im Außenbereich da rumfliegen, irgendwie dafür was physisch in den Raum zu hängen, ist halt schwierig. Musste mühsam nachher wegretuschieren. Das kriegen sie nicht hin. Was sie hinkriegen, sind Bäume auf Rädern. Das hilft.
Ja.
Also fast immer, wenn du einen Shot hast, wo irgendwer da steht und ein Baum ist präsent mit im Bild, dann ist das eine Baumattrappe, die auf Rädern steht, weil es ist einfacher, eine Perspektive zu finden, die hübsch aussieht für die Szene und den Baum dahin zu stellen, als eine Perspektive zu finden, die gut aussieht und einen Baum mit im Blickfeld hat. das ging dann schon deutlich besser.
Die Szene ist, die Einstellung ist gut. Kommen wir in 20 Jahren nochmal wieder, pflanz da einen Baum hin.
Ja, bei den Problemen, die sie mit den Glühwürmchen hat, musste ich an ihr Making-of von der letzten Doctor Who-Folge, die vor letzte Woche rauskam. Also nicht die von diesem Wochenende. Ja, die habe ich noch nicht gesehen. Sondern von der Woche davor. Ich war gestern unterwegs. Da gab es ja diese Landesszene, wo die TARDIS halt ins Unit-Hauptquartier reinfliegt und da über den Boden schlittert. Und da haben sie dann im Making-of hat hier der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Jugendliche, das Kind, was da halt mitarbeitet, was auch gehbehindert ist, hat dann gemeint, it's always tennis balls. Why is it always tennis balls? Weil was sie gemacht haben, damit alle in dem Raum halt auf einen Punkt fixierend der TARDIS nachgucken, ist, dass sie halt einfach gesagt haben, und es geht los, und dann einfach einen Tennisball reingeworfen haben, der dann halt erst geflogen und dann gerollt ist und alle haben halt den Ball hinterher geguckt und an die Stelle des Tennisballs haben sie nachher die TARDIS projiziert. Daran musste ich denken und dachte mir, naja, hätten sie da jetzt einfach ein paar hundert Tennisbälle in die Luft geworfen, wäre das beim Dreh auch blöd gewesen. Also für die Glühwürmchen ist verständlich, dass es das nicht funktioniert hat. Das geht nur für größere Objekte, die im besten Fall nachher, wenn du sie im CG drüber legst, den Tennisball unsichtbar machen.
Ja.
Die Stelle, wenn Tiaik und Jack wieder aus der Höhle zurückkommen und dann Bescheid geben, ja, ihr könnt euch die Höhle angucken, ist okay. Dieses Stückchen, durch das sie laufen, diese wie so eine Allee, ist das die gleiche Szene, wo sie die Enkarana gedreht haben mit dem Bär?
Oh.
Würde mich nicht überraschen.
Ohne Bär dieses Mal?
Die Welten ähnlichen sich halt sehr, das hat ja Helly schon festgestellt.
Die laufen laufen an der Stelle öfter vorbei.
Mhm. Nur diesmal tatsächlich ohne Bär, da haben sie Glück gehabt.
Hatten wir nicht gerade letztens eine Folge, wo sie in der Wüste gedreht haben und auch fünfmal an der gleichen Stelle vorbeilaufen musste, weil nicht genug Wüste da war?
Ja, mit dem Zelt von auf Abydos.
Ja, das Problem haben sie mit Wäldern halt auch. Irgendwann, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, oder? Dass sie tatsächlich über Folgen hinweg das Problem haben, dass sie immer wieder auf der gleichen Lichtung drehen und jedes Mal das Gate halt in einen anderen Winkel stellen, um einen anderen Winkel zu haben zum Drehen, damit es den ZuschauerInnen nicht sofort auffällt, dass es immer die gleiche Stelle ist, wo sie das drehen.
Aber sollte man meinen, in Vancouver gibt es genug Wald. Aber okay.
Oh, da habe ich gerade letztens, war es Brad Wright? Ich glaube, Brad Wright war es, der gesagt hat, hier so Continuation der Serie wäre heutzutage echt schwierig, weil dort, wo früher der Wald war, wo sie die ganzen Waldszenen gedreht haben, da ist gar nicht mehr so viel Wald. Das würde es heutzutage erschweren, so eine Serie zu produzieren.
Deswegen drehen sie Star Trek jetzt in Toronto, weil da aber noch Wald
ist. Da ist noch Wald, genau. Ja, also unsere übliche Stargate-Lichtung, da kann man heute keine Waldszenen mehr drehen wohl. Schade.
Amazon hat genug Geld.
Du meinst aufforsten?
Hm. Abreißen, aufforsten.
Abreißen, aufforsten und wir kriegen dann doch erst. Ja. Hat den Vorteil, die nächste Stargate-Serie kommt wirklich erst, wenn wir mit unserem Podcast durch sind. Wenn sie das zuerst noch machen.
Abwarten. Ich meine, teurer als Ringe der Macht kann es ja auch nicht sein, das zu machen. Und dafür haben sie eine Milliarde hingelegt.
Ja, wie gesagt, Joe Melosi hat, ich zitiere ihn, without a doubt, our weakest script of the fourth season. Also er fand tatsächlich das. Genau das hätte ich auch gesagt. Er war extrem unzufrieden mit der Folge und meinte wirklich, das Skript war das Schwächste dieser Staffel. Ich habe mir jetzt nicht mehr durchgeguckt, was in der Staffel sonst so drin war, um das wirklich bewerten zu können, aber ich finde die Folge eigentlich ganz gut. ich finde die Kombination aus, wir sehen mal die Science Guys, wir sehen die Akademie, wir erfahren, dass Sam halt nicht nur auf Mission ist oder in ihrem Labor steht, sondern halt da tatsächlich auch mal unterrichtet. Wir lernen die Kadetten kennen, die vielleicht irgendwann in der Zukunft halt auch mal das Stargate Center kennenlernen könnten. Oder zumindest sonst wie, also dieses Worldbuilding drumherum in der Folge fand ich eigentlich echt gut. Ich meine, die Mission hier auf dem anderen Planeten mit den Leuchtkäfern und Gedöns und sonst was, das hätte ich hier eher als den B-Plot bezeichnet in der Folge. Ich meine, es stirbt jemand, ja, aber abgesehen davon ist das jetzt halt eher so ein bisschen, damit wir eine Sci-Fi-Geschichte drin haben. Und das gefühlt primäre Element dieser Folge ist halt, wir zeigen halt mal, es gibt da eventuell Leute, die irgendwann, wenn Sam in Rente geht, vielleicht mal hier den Job weitermachen können. Und nicht mehr Kay heißen.
Ja. Nee, finde ich aber auch. Ich meine, ja, es ist jetzt keine super duper Highlight-Folge, aber auch eine, die immer, schon immer fragen, die würde ich jetzt skippen.
Nö.
Wenn sie jetzt keinen großen.
Möglicherweise.
Sie gibt halt nicht viel für die Serienstory her. Das ist definitiv richtig.
Ja, kannst aber das ist ja gerade das Gute daran, wenn du so eine Serie mit 25 Folgen pro Staffel über 5-6 Jahre machst, dass du halt auch mal eine Folge machen kannst, einfach nur um Hintergrund zu erzählen.
Machen sie heutzutage ja nicht mehr.
Seltenst.
Ja.
Sogar mit der Begründung, dass sie weniger Füllerfolgen haben. Das ist sogar tatsächlich so.
Aber das meine sehe ich halt eigentlich sogar schon fast umgekehrt. Es ist keine Single-Shot-Folge, Bottle-Episode, was auch immer, sondern wir kriegen ja Worldbuilding. Ja, das verlinkt jetzt nicht so sehr in den sonstigen Lore rein, aber gerade wirklich mal eine Folge zu haben, die sagt, okay, wir treiben gar nicht mal viel die Handlung voran. Wir haben ja gar nicht so die große übergreifende Handlung, wie das heute in den Serien ist, sondern wir zeigen euch halt einfach mal, am Schluss kulminiert es noch auf einer Außenmission, aber eigentlich ist die ganze Folge ja, was macht eigentlich SG-1, wenn gerade keine SG-1-Mission zu tun ist? Daniel ist mit SG-11 unterwegs, Tirk und O'Neill.
Genau. SG-11 ist immer schwierig, mit denen unterwegs zu sein.
Das stimmt. Tirk und O'Neill sitzen irgendwie da rum und müssen halt aufpassen, dass den Wissenschaftlern nichts passiert. Sam ist gerade an der Uni und erzählt da ein bisschen Dinge. Also es beginnt halt mit, was macht SG-1, wenn gerade halt nicht irgendwo was brennt? Das finde ich eigentlich super. Das baut für mich die Welt halt noch aus.
Meinst du, es ist zu dicht dran an Lower Decks, die mal aktuell dran sein kann bei Stargate?
So könnte man es natürlich auch sehen, ja. Es sind nur nicht die Lower Decker, sondern unsere Main Squad, was halt mal Lower Decker Tätigkeiten tut, ne?
Okay.
Lower Levels.
Bin ich immer noch schwer dafür, dass das gemacht wird. Aber was sage ich da?
Auf uns hört ja keiner.
Nee.
Leider nicht.
Ganz probiert.
Ja, Stefanie, du hast so viele Notizen. Erzähl mal noch ein bisschen was.
Ja. Was kann ich noch erzählen? Schön fand ich bei den Audiokommentaren auch die Bemerkung, wenn sie ja diesen Strom einschalten, um das Gebäude zu schützen, wie gut, dass sie zufällig ein Gebäude aus Aluminium da stehen haben. Ich meine, ansonsten haben sie oft nur Zelte. Ja, diesmal haben sie ja. Moment.
Du weißt, dass ich hier sowieso nicht schneide.
Ja, aber es nervt mich, wenn ich gegen dieses Tatütata ansprechen muss.
Ah, okay. Für uns war das relativ leise. Aber macht ja nichts.
Bei mir war es ein bisschen lauter.
Okay. Das irritiert dann, das kann ich verstehen.
Ach ja, und die schalten dann die Elektrizität an und es sprühen so Funken und ich weiß nicht, hat es Peter DeLuise gesagt oder einer von den anderen? Ich glaube, es war Peter DeLuise. Ja, so wenn du es im normalen Leben machst, passiert nichts, aber für Science Fiction und Filme müssen Funken sprühen.
Ja, natürlich. Ja, ich meine, das ist ja auch alles da. Die Verbindung, das ganze Ding da irgendwie unter Strom zu stellen, das Gebäude, das ist natürlich auch so ein bisschen dahin MacGyvert. Das ist ja jetzt keine richtige Elektrikaufbau, die da irgendwie abgenommen ist von einem Fachbetrieb, sondern die haben da schnell was gebastelt und dann sprühen halt auch mal, genau, nicht tief geprüft. Da muss halt auch mal ein Funken sprühen, sonst ist das ja nicht glaubwürdig.
Nur Kader geprüft.
Also ganz ehrlich, ich würd jegliche Technologie mit einem Stempel Kader geprüft mehr vertrauen, als wenn da TÜV geprüft draufsteht.
Und wir sehen in der Folge, was auch immer eine schöne Aufnahme ist, aber die sehen wir jetzt, glaube ich, erst zum dritten Mal, so von hinten durch Stargate, während das der Ereignishorizont schon etabliert ist.
Ja, das kommt nicht so oft vor, das ist richtig.
Das hatten wir im Pilotfilm und die trojanische Kugel.
Und wir sehen nochmal, dass aus der Richtung das sogar so halbdurchsichtig ist.
Und was man in der Folge auch nicht mitkriegt, sondern was sie nur in den Audiokommentaren erwähnen, ist, wenn die Lichtwesen durch dich durchgehen, dann haben die so einen Mikrowelleneffekt. Die kochen dich dann also quasi an der Stelle, wo sie durch dich durchgehen, so mit Mikrowellenstrahlung. Aber das wird in der Folge so an sich nicht erwähnt. Der ist halt dann einfach tot. Ja, Moment, wo war das gestanden, dass ich das abhaken kann?
Ja, man sieht halt quasi wie so kleine Verbrennungspunkte irgendwie. Was
die
ich
haben mich sehr an die Folge erinnert von 2010.
Ja. Sehr, sehr ähnlicher Masteneffekt. Was ich mich nur gefragt habe, ist, machen die Leuchtedinger das mit Absicht? Oder ist das ein Effekt, den sie immer haben, wenn sie irgendwo durchfliegen? Und was bedeutet das für die Bäume, durch die sie da irgendwie durchfliegen?
Tja. Ich denke, das ist ein Effekt, den die immer haben.
Also wir sehen nicht, dass so ein Ding durch einen der Menschen durchfliegt, ohne dass es wehtut. Aber sie fliegen halt durch Bäume und sonst was durch. Und da wird uns gar kein Effekt gezeigt. Und niemand nimmt dort auch irgendeinen Effekt wahr. Also, ja. So ein Baum hat auch Wasser. Also, dem tut das auch nicht so gut. Wenn du da eine Mikrowellenstrahlung in der Intensität, wie so diese Verbrennung bei den Menschen dann innerhalb von einem Sekundenbruchteil hervorruft, sollten die auch nicht zu größerer Anzahl durch Bäume durchfliegen, sonst haben sie bald keinen Wald mehr auf dem Planeten.
Ja, naja. Das ist ja einmal, ich weiß nicht, das sah eher so aufgeregt aus. Oh, guck mal, wir haben dann jemanden neuen kennengelernt. Wir müssen ihnen jetzt zeigen, was für Tricks wir können. Vielleicht fliegen die normalerweise gar nicht so oft durch Bäume durch.
Ach so.
Ich wollte nicht nur spielen.
Das kann natürlich sein.
Süß ist halt auch, wenn dieser Lichtpunkt freigelassen wird und dann so abhaut und dann oben nochmal kurz vor dem Dach anhält und so und dann wegfliegt. War irgendwie süß.
Das war ja kein Daniel da, der mir versucht, mit ihm zu kommunizieren.
Es wird uns aber am Schluss auch nicht aufgeklärt. Ja?
Dr. Lee benutzt Daniels Videorekorder. Ich meine, die hatten nur den einen. der musste also da wiederverwendet werden.
Also Regisseur zitiert, sie konnten sich keinen zweiten leisten, deswegen haben sie den gleichen hier verwendet, den sonst Daniel immer hat, weil es war nicht im Budget, einen anderen zu kaufen für diese Folge. Das ist schon, ich finde es manchmal spannend, an welcher Stelle dann doch irgendwann das Budget eng wird bei so einer Produktion.
Staffelfinale, ne?
Na gut, vielleicht können die dann so halt noch was anderes umsetzen, weil sie sagen, gut, wir verzichten auf einen neuen Video. Rekord dafür. Nee, ja, was haben die damals gekostet?
Die waren damals natürlich noch teurer als sowas heute, ist klar. Aber jetzt bei dem Budget, was du für so eine Folge hast, sollten ein paar hundert Euro für so einen Rekorder. Ja?
Ein Lichtwesen mehr.
Ja, sie haben ja schon ein Budget für die gesamte Staffel meistens vorgegeben, dass sie dann auf die Folgen aufteilen. Heißt, wenn sie aber sagen, sie wollen, das Finale wird groß, wissen wir ja schon.
Da ein paar hundert Dollar, da ein paar hundert Dollar, das summiert sich natürlich auch, klar.
Genau, und dann kannst du da ein besseres Raumschiffchen zaubern, weißt du?
Das kann natürlich sein. Das sind mal 5 Renderminuten mehr auf dem Großrechner oder so, ne?
Ganz genau. Und da ist so eine Folge prädestiniert dafür, da muss halt Daniel kurz mal noch ein bisschen leiden, tut er eh häufiger. Und dann, er hat sich ja nicht drüber beschwert, zumindest nicht onscreen. Von daher scheint es ja nicht so schlimm gewesen zu sein.
Aber du wolltest noch was zu Daniel sagen und ich hatte dich unterbrochen.
Ja, wenn ich das jetzt noch wüsste.
Du hattest irgendwas gesagt mit, wir kriegen ja die ganze, auch zum Ende der Folge nicht.
Das, was ich gesagt habe, da ging es nicht um Daniel. Ja. Da ging es, wir kriegen am Schluss nicht aufgelöst, ob Haley oder Carter jetzt recht hatten. Also, ja, war das jetzt, also greifen die jetzt aus Rache an oder sind die nur zufälligerweise hier und wir haben blödes Timing gerade? Das wird uns nicht mehr klar gesagt.
Nein, aber was Carter sagt, dass die Theorien sich ausschließen, nicht unbedingt. Die können ja auch aufgrund von dem Magnetfeld dann aggressiver werden, als sie eigentlich sind. Und
trotzdem auf Rache aus sein.
Mhm. Ja.
Ja, stimmt, die Aussage war eigentlich Quatsch.
Das ist absolut.
Die aber Lösungsvorschläge sind halt konträr, klar.
Sie könnten ja trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf den Mond gehen und gucken, wer recht hatte. Wenn die dann immer noch sauer sind, gut, ja, dann war es Rache. Wenn nicht, war es halt dann vielleicht doch das Magnetfeld. Aber dann können sie ja da außen rum arbeiten.
Ich stelle mir gerade vor, wie sie einfach ein paar Tage später Haley und Carter sagen, okay, jetzt müsste das Magnetfeld so verschoben sein, dass wir safe rübergehen.
Die hat ja nur gesagt, ein paar Stunden.
Oder ein paar Stunden später. Meine Setnik-Kittel habe ich. Wo ist eigentlich Seiler?
Mit den Gedanken hatte ich gerade.
Aber wenn doch das Set funktioniert hat, wieso haben die ihn nicht immer mit dem Set um sich rumgeschossen und sind zum Tor gelaufen?
Hat Haley schon vorgeschlagen.
Hat das nicht Teal'c am Schluss erst so, also sie Teal'c haben auf Blech geschrieben und so? Genau, Teal'c war der Erste, der dann versucht hat, auf den Boden zu schießen.
Ja.
Und hätte, also ganz ehrlich, damit hätte er O'Neill töten können, aber in der Situation.
Ja.
Ne?
War halt nah genug am Stargate-Plothole-Generator, war schon aktiv.
Nee, man hätte O'Neill getroffen oder hätte zu nah in der Nähe von O'Neill den Boden erwischt. Aber O'Neill wäre, wenn er nichts getan hätte, ja auch gestorben. Also ist ja dann.
Ich meine, das Set muss eh eine andere Einstellung gehabt haben zwischen dem Schuss von dem Doktor und dem Schuss von O'Neill. Weil der ist ja bewusstlos geworden. Aber O'Neill ist nur gerade ein bisschen zu Boden gegangen und dann direkt, geht mir gut.
Haben sie nicht
haben ihm auch Riechsalz unter die Nase gehalten. Aber trotzdem war er nicht so angegriffen von dem Set-Schuss wie.
Das hatten wir aber doch schon mal, dass das unser SG-1-Team offensichtlich irgendwann so einen Gewöhnungseffekt bei den Dingen hat. Also die waren mal. Vorschlag,
ja, wieso schießen wir nicht nochmal auf ihn? Nein. Das würde ihn töten. Nein.
Ja, klar. Aber ergibt natürlich Sinn, dass sie diesen Vorschlag macht. Das ist ja für jemanden, der nicht weiß, wie ein Set funktioniert, total naheliegend. Und dass sie nicht diesen Vorschlag macht, wäre ja auch irgendwie weird gewesen. Finde ich gut, dass sie da als Autorin da halt auch dran denken und sagen, okay, wir haben hier jemand Neues dabei, die weiß nicht, wie der Scheiß hier funktioniert. Das müssen wir berücksichtigen.
Ich verstehe auch nicht, wie wenn die auf den Planeten kommen und Haley schaut sich so um, aber wie sie dann nicht den Gasriesen bemerken kann, auf den Carter dann hinweist. Ja, es ist ja nicht alles wie auf der Erde. Guck!
Sie war noch total geflecht von diesen ganzen spannenden Bäumen.
Ah, die war noch auf dem Trip vom durchs Tor gehen.
Genau.
Ja, hat sie ja gesagt.
It was a trip. Stimmt.
Ja, jedes Mal.
How was your trip? It was a trip.
Gut zusammengefasst. Kann man jetzt nicht.
Ich finde O'Neill in dieser Folge sowieso richtig gut.
Ist er auch. Das ist eine Folge, wo sie Richard den Anderson, glaube ich, einfach haben mehr improvisieren lassen als sonst.
Wo ist eigentlich mein Skript? nee, heute nicht. Auch diese Szene, wo die Wissenschaftler an ihm vorbeigehen, ohne zu wissen, dass er da sitzt und dann halt.
Oh, der will ja eh nur seine M16 polieren. Das ist eine P90. Hi.
Im Englischen übrigens, he is too busy polishing his M16. Also da auch so ein leichter Bedeutungsunterschied zwischen, er hat sowieso auf nichts Bock außer das. Und im Englischen eher, naja, er hat halt damit zu tun und interessiert sich halt nicht für uns so nach dem Motto. Weil er beschäftigt ist. Genau, aber dann halt auch dieses trockene, so eigentlich ist es eine P90.
was? Sie sitzen da, hab ich.
Ja.
Ja.
Da haben sie im Audiokommentar auch drauf hingewiesen. Ich meine, die wurden ja geswitcht, weil es da irgendwie Lieferengpässe gab. Ich weiß gar nicht genau, was da hinten dran steht. Sie sind aber dann bei den P90 geblieben, unter anderem, weil die Patronenhülsen da nach unten rausfliegen. Und sie deswegen seltener das Problem hatten, dass heiße Patronenhülsen bei den anderen Co-Stars, die nebendran stehen, im Gesicht landen, haben sie entschieden, das ist eigentlich ganz gut für unsere Produktion, wenn wir die weiterverwenden.
Ich glaube, das hatten wir in der Folge auch erwähnt. Ich bestimmt.
Das kann gut sein.
Der Waffenexperte, der ich nicht bin.
Das ist gut möglich.
Ich wollte mich auch gerade daran erinnern, zumindest, dass das jemand erwähnt hat. Ja.
Das weiß ich doch heute nicht mehr. Was erwartet ihr von mir?
Was hast du heute Mittag gegessen?
Gute Frage.
Ja gut, dann ist alles klar.
Ich habe heute bisher nur gefrühstückt.
Ja, das heißt, hätte das doch heute Mittag nichts
hat. Nein, genau, das war heute Mittag, da hast du schon recht. Es war ein Skier mit Obst. Aber lass uns hier bei Stargate bleiben, damit wir nicht länger werden als 38 Minuten, wie immer.
Plus minus, ne?
Okay. Plus minus. Ich glaube, ich habe noch drei Sachen und dann wär ich durch.
Yeah.
Wenn Carter mit Haley in den Torraum geht, dann erklärt Peter DeLuise Elizabeth Rosen, wie das mit dem Kavusch funktioniert. Und in dem Moment, als dieser Kavusch so auf sie zugeht, dann sagt er nur so, that is what it is. Bang! Und sie erschrickt sich dann halt so und tritt drei Schritte zurück. Das ist ihre Reaktion, weil sie von Peter DeLuise quasi angeschrien wird. Weil er eine Reaktion von ihr kriegen wollte.
Ich finde es sehr geil, dass ihr Schreckmoment in dem Moment halt echt ist. Ja.
That is what it does. Bang!
Also er hat sich wohl auf die Rampe gestellt und versucht so den Kavusch zu acten. Mhm. Ja.
Ja, das ist so eine Wassersäule, die von hinten wie so von der Luft angeschaut hat. Dann großer Strahl. Das ist was denn? Ja.
Sie zuckt aber auch echt zusammen in dem Moment.
Mhm. Und vergiss, was ich gesagt habe, mit drei Sachen, es sind nur noch zwei Sachen, also jetzt nur noch eins.
Oh.
Das andere habe ich schon abgehakt, das hatte ich vergessen. Es sei denn, lass mich nochmal kurz. Nein, es ist nur noch diese eine Sache. Und zwar Major Griff. Den hatten wir ja schon mal gesehen. Und da hat, war es Peter DeLuise in den Audiokommentaren? Du hast sie doch auch gehört.
Ja, der war dabei. Was meinst du?
Der hat gemeint, der ist eine Hommage an Sam Fuller, der bei Big Red One und Steelhammer Regie führte. Und der hatte immer einen Charakter, der Griff hieß. Und bei Big Red One war es Mark Hamilton, der den Charakter gespielt hat.
Ja, weiß ich aber jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. Kann gut sein.
Normalerweise sagt, glaube ich, Peter immer solche Dinge. Aber Major Griff, den sehen wir ja, haben wir ja schon gesehen und den sehen wir ja auch häufiger wieder. Ich finde den cool. Ich sehe den immer gern, wenn er dabei ist. Aber auch witzig, wie er dann diese Babysitten-Übergabe, ja, aber das interessiert mich jetzt nicht mehr. Conn O'Neill befasst sich jetzt bestimmt gerne mit dem Problem. Tschüss! Ich bin da weg. Und O'Neill, oh ja. Ich tue nichts lieber als das. Ich habe den Antrag vor 3 Tagen gestellt. Mehr kann ich nicht tun. Ich glaube, es ist Ihnen nicht klar, wie wichtig unsere Arbeit ist.
Ja, das ändert sich ja dann mit O'Neill nicht wirklich.
Ja, dann kann ich das auch abhaken. Moment, ich habe alles abgehakt, glaube ich. Nein, ich habe doch eins vergessen. Und zwar die Unterhaltung zwischen Haley und Carter in der Akademie. Die mussten sie zweimal drehen.
Im Vorlesungssaal die?
Was? Nein, die draußen.
Ah.
Im Gang.
Ja.
Weil die in der ersten Szene, die sie gedreht, in der ersten Einstellung, die sie gedreht hatten, alle Mützen getragen haben. Aber Mützen trägt man nur außerhalb. Und da liegt die erste sehr Wert drauf. Und deswegen mussten sie das nochmal drehen.
Aber auch sehr schön, wie der Regisseur dann halt auch nochmal gesagt hat, so, ja, keine Ahnung, warum das so wichtig ist, aber es ist ihnen halt wichtig, dann haben wir es halt nochmal gemacht.
Da macht ja
Haley auch. Wenn du in den Raum trittst, ziehst du deine Kopfbedeckung ab.
Mm. Ja, das sowieso, aber Haley macht ja auch noch so ein indirektes Air Force-Zitat, habe ich dann aber auch nachlesen müssen. Sie sagt nämlich Swing High und damals war wohl in der Air Force noch der Spruch verbreitet, Aim High. Mhm. Als sie darüber berichtet, wie sie die Nase gebrochen hat. War mit Sicherheit auch Absicht.
Ja, das da ist Sam dann ja auch so ein bisschen pikiert und so, ja, nein, so nicht.
Naja, wenn man sich durchsetzen will, ne? Andere würden das als Ausbildung titulieren, wenn das irgendwie angeordnet war. Auch das hat man einfach so gemacht.
Und das Namensschild bei General Kerrigan ist falsch. Da steht nur General. Der hat 2 Sterne. Da müsste Brigadier General stehen.
Ah. Ja, das Dinge, die mir auf keinen Fall auffallen können. Ja, damit kommen wir quasi Richtung Ende der Folge noch zum ganz großen Elefanten. Was sie nämlich am Anfang der Audiokommentare dieser Folge gemacht haben, in der Konstellation Joe Malozzi, Peter Mully, nee, nicht Peter, wie ist der? Paul Mully und
Joseph Malozzi.
Nee, genau, und der dritte? Peter Louise, genau. Sie hatten plötzlich die Erwähnung, als das Intro der Folge kam, so, ja, hier gibt's ja auch Text dazu. Ja, sollen wir das singen? Na komm, rezitieren. Ja komm, we may not get another chance. Sehr, sehr schönes Zitat. Und dann singen sie auf die Melodie des Intros für uns in den Audiokommentaren den Text zum Intro, den es offensichtlich gibt. Christian, du hattest vorher gemeint, wir müssen heute singen. Das Problem, das ich damit sehe, ist, wir sind nicht so gut, also wir haben zu viel Latenz, als dass das was werden kann.
Ja, das glaube ich
auch
nicht.
Ich weiß.
Und ich weiß nicht, ob ich das zusammengeschoben bekomme, weil in dem Moment, wo wir uns gegenseitig mit der Latenz hören, werden wir anfangen zu stottern im Timing.
Klar.
Deswegen.
Heißt das, müsste jeder für sich selbst aufnehmen und du müsstest dann zusammenschneiden.
Ja, das wäre wirklich mal ein Moment, wo wir natürlich einen Vorteil hätten, würden wir zusammen in einem Raum aufnehmen. Mhm. Ja, also deswegen, wenn einer singt, reicht ja, Christian.
Bitte? Na.
Und das mit dem Lied hatten wir schon am Anfang der Staffel erwähnt.
Wir hatten es erwähnt, hatten wir den Text da auch schon?
Ja, wir hatten, glaube ich, das YouTube-Video, was ich mit euch damals geteilt hatte. Wir hattest
das
du, glaube ich, unten drunter gestellt.
Ja. Und wir verlinken das diesmal natürlich noch.
Das YouTube-Video ist genau die Audiokommentarspur.
Ja. Ist genau quasi der Ausschnitt mit Intro und der
Audiokommentar. Und dann fangen sie an.
Genau. Ja, also ich kann jetzt den Text auch nur rezitieren, ich will ihn jetzt nicht singen. Stargate, it's a great big world with a great big swirl that you step inside to another world. We are talking Stargate, it's a crazy trip. You can go quite far and you don't need a car or even a ship. There's Colonel O'Neill and Carter and Daniel and Teal'c. Das funktioniert nur im Englischen halbwegs mit dem Reim. Look out for the Gua'uld. Also wir verlinken auf jeden Fall das Video auch nochmal, wenn ihr euch das gesungen anhören wollt. Nicht, dass die drei viel besser singen können, aber die haben wenigstens zusammengesessen zum Aufnehmen. Dann funktioniert das.
Das hilft schon mal, ja.
Also wirklich Ich glaube, ich habe das nicht zum ersten Mal, aber lange nicht mehr gehört, bis wir das zum Staffelbeginn hatten. Und ja, schön, dass wir jetzt den Moment haben, wo das auch vorkommt und wo das eine Rolle spielt.
Und das sagen Sie noch, es wäre eine der schlechtesten Folgen.
Ja, ne? Also mit den Audiokommentaren auf keinen Fall. Oh. Haben wir noch was zur Folge?
Ich habe nichts mehr.
Nö, ich glaube, wir haben alle Klarheiten beseitigt.
Das ist doch schön. Muss man gerade einmal im Kalender was nachgucken. Nein, die nächste Folge kommt auch noch rechtzeitig, um hier Werbung für einen anderen Podcast zu machen. Dann werde ich das dann erwähnen. Dann können wir jetzt zum Ende kommen. Also ich glaube, wir haben alles schon gesagt, dass wir die Folge eigentlich ganz gut mögen.
Ja.
Als ich sie mit den Audiokommentaren nochmal geguckt habe, habe ich gedacht, boah, sie zieht sich ein bisschen. Aber vielleicht ist es einfach, weil ich sie zweimal hintereinander geschaut habe.
Das hilft nicht, das kann ich mir vorstellen.
Ich gucke die immer zweimal hintereinander, aber da hatte ich jetzt das Gefühl, oh, die zieht sich ein bisschen.
Ja, sie ist jetzt echt auch nicht vollgepackt, muss man ja auch sagen. Ne? Das ist schon slow-paced an vielen Stellen.
Was ich noch gerne sagen wollen würde: Ich hatte gestern eine kurze Unterhaltung mit dem Team von Gestern, Heute, Übermorgen, dem Star Trek Podcast. Und zwar haben die bei der Eröffnung ihrer aktuellen Folge gerade mal erwähnt, dass sie so ein bisschen frustriert sind von der Europawahl. Und dann haben sie so ein bisschen drumherum geeiert um das Thema, naja, wir sind ja hier jetzt eigentlich auch kein Politik-Podcast, woraufhin der gute Codenager Arne Rudert gemeint hat so, ja, ja, aber trotzdem, also wenn ihr AfD wählt, dann verpisst euch, ihr seid Nazis. Bam.
Kann ja, ich nur so unterschreiben.
Ist nichts hinzuzufügen.
Und die haben schon häufiger den Hashtag GHU gegen rechts, also gestern, heute, übermorgen, GHU gegen rechts verwendet. Und da habe ich eine Frage gestellt, gibt es eigentlich schon Podcasts gegen rechts irgendwie als Motto? Weil ich persönlich bin der Meinung, man kann nichts tun, was unpolitisch ist. Und ich finde, man kann gerne auf allen möglichen Kanälen zwischendurch mal den Faschos sagen, dass sie nicht willkommen sind. Deswegen stimme ich Arne auch hier gerne zu und würde das dann auch nochmal auf sozialen Medien entsprechend kommentieren. Also bei uns, ich habe kurz überlegt, ob ich warte, bis eine Folge kommt, bei der das nochmal mehr Relevanz hat. Aber eigentlich hat es halt außerhalb unserer Podcast-Besprechung immer Relevanz. Deswegen dachte ich, ist egal.
Korrekt.
Kann auch heute rein.
Jupp.
Genau, die GAU hat dann noch gemeint, so, ja, warum denn nicht beides? Also GAU gegen rechts und Podcast gegen rechts. Da habe ich gesagt, ja, genau, also schließt sich ja nicht aus. Ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass bei unseren hochintelligenten, wunderschönen und sympathischen ZuhörerInnen, die wir hier haben, irgendeiner tendieren würde, Faschos zu wählen. Aber falls doch einer dabei ist, wir wollen dich hier nicht. Danke. Mhm. Zur Folge für in 14 Tagen. Oh, wie passend. Die falsche Wahl in Deutschen. Dieser Pun war nicht intended. Es ist mir nicht aufgefallen bis in dem Moment.
Ich habe schon sagen, gedacht. Wann fällt sie mal auf?
Es ist mir nicht aufgefallen. Oder hätte ich mir ja umgekehrt viel besser eine Brücke bauen können. Aber naja.
So war es viel besser. Alles gut.
Oh nein, halt. Ich bin zu schnell. Wir haben Kommentare.
Ja, natürlich haben wir Kommentare. Mhm. Ich dachte, du wolltest da erst danach dazu kommen.
Nee, die Folge der nächsten Woche, die Folge für die übernächste Woche anzuteasern, machen wir immer am Schluss. Kommentare haben wir davor, nämlich Mira. Wir hatten in der letzten Folge doch Mira angesprochen. Inzwischen hat sie uns auch darauf hingewiesen, dass sie eine sie ist, dass das schon gepasst hat. Und wir hatten ja gesagt, wenn sie mal ankommt bei der aktuellen Folge, nachdem sie in Staffel 2 am Kommentieren ist, soll sie sich gerne melden. Und ich habe sehr gelacht bei dem Kommentar zur letzten Folge Das Licht. Liebe alle, nicht erschrecken, so schnell bin ich dann doch nicht. Spotify hat beschlossen, eine empfohlene Folge abzuspielen. Nachdem ich SG1 seit damals rauf und runter und auch durcheinander Sci-Fi Tele5 anschaue und Das Licht Standalone gut in Staffel 2 gepasst hätte, ist es mir nicht aufgefallen. Also sie hat einfach unsere Folge zu Das Licht versehentlich passend gerade geguckt mit Staffel 2 und ja. Wenn wir nicht gesagt hätten, dass wir in Staffel 4 sind, würde man es gar nicht merken. Das stimmt ja, wir haben ja auch gesagt, es ist ja Standalone. Diesen schmerzhaften Moment, dass ich meine Podcasts TAD? Was ist ein TAD?
Keine Ahnung.
TAD sagt mir gerade nichts. Und Discovery Panel leer gehört habe, hatte ich vor kurzem. Und dann
Check am Dienstag.
Ach, danke. Ich wusste, es ist irgendein Star Trek-Podcast, aber ich bin gerade nicht drauf gekommen. Genau, leer gehört habe, hatte ich vor kurzem, genau, und habe dann sehr glücklich euch gefunden. Warum ich so viel Zeit habe, neben Pendelzeit, Kochen und denkfreie Arbeitsphasen, ist die Einschlafbegleitung eines Kindes, das gerne eine Stunde so leicht schläft, dass ich nicht aufstehen kann. Du hättest dich nicht rechtfertigen müssen, das war nur ein Scherz, dass wir gesagt haben, wann hörst du das hier alles? Ich höre jeden Tag irgendwie 6 bis 8 Stunden Podcast, während ich andere Dinge tue. Zur Episode. Wieder eine tolle Episode und vielen Dank für die interessanten Infos mit den Lichteffekten. Als normale Zuschauerin habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht. Ich muss bei nächster Gelegenheit diese Episode mit dem besonderen Blick auf den Raum und das Licht nochmal ansehen. Ja, danke für den Kommentar auf jeden Fall. Du hast uns auch noch ein paar Kommentare zu alten Folgen Staffel 2 geschickt. Also wer noch wissen will, was Mira uns sonst noch so mitzuteilen hat, darf gerne mal durch die Kommentare in Staffel 2 browsen. Da ist, glaube ich, so langsam bei fast jeder Folge ein Kommentar von Mira mit dabei. Sehr vorbildlich. Dürft natürlich auch ihr alle gerne jederzeit machen, uns mal zu erzählen, was wir hier so vergessen haben, was euch noch fehlt. Wir nehmen auch gerne Lob. Also ich sag immer, schreibt uns, wenn ihr meckern wollt. Offensichtlich wollen die Leute wenig meckern. Also wir nehmen auch gerne Lob, ist auch kein Problem.
Freuen uns über jeden Kommentar.
Genau. So, dann kann man aber wirklich, genau, die nächste Woche. Die falsche Wahl im englischen Entity. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine Folge, die für mich schon immer sehr, sehr prägnant in Erinnerung geblieben ist. Schon nach dem ersten Lauf damals irgendwie Stargate gucken, war das eine Folge, die für mich immer sehr, sehr. Wenn ich überlegt habe, was in Stargate so passiert ist, ist das irgendwie sehr präsent. Da bin ich mal gespannt, wenn wir das nächste Mal drüber sprechen, woher das vielleicht kommen könnte. Habt ihr noch abschließende Worte zu sagen?
Keine.
Nein.
Super. Dann hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.